unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Heute kommen wir zum vierten und letzten Teil unserer Predigtreihe zum Thema Jesus und Geld. Danach haben wir es geschafft, aber heute kommt noch mal ein größerer Brocken. Und auch in diesen größeren Brocken kann ich längst nicht alles behandeln, was dazu zu sagen ist. Ein Zeichen dafür ist das Blatt mit dem Predigttext, den ihr heute bekommen habt. Den lese ich jetzt nicht komplett vor. Ich habe mal die Sprüche durchgelesen und versucht, alles, was mir auffiel zum Thema Geld, zum Thema Fleiß, Faulheit, Armut, Reichtum, zusammenzufassen. Diese Sprüche einfach zusammenzufassen und euch abzudrucken. Ich empfehle jedem, die Sprüche regelmäßig zu lesen und mit verschiedenen Farben die verschiedenen Themen einfach mal anzustreichen, weil die Sprüche, die sind nicht so systematisch geordnet, die ersten drei Kapitel Weisheit, dann zwei Kapitel Geld, dann drei Kapitel Arbeit und so weiter, sondern das geht uns so durcheinander, wie das Leben auch durcheinander ist. Man braucht immer alles Mögliche, man hat die verschiedensten Themen und das ist gut, wenn man sich das mal mit den verschiedenen Farben markiert. Ich habe es euch jetzt einfach gemacht und einfach mal die wichtigsten Verse zu diesem Thema herausgesucht. Und wenn ihr die mal in Ruhe zu Hause durchlest, vielleicht mehrmals durchlest, dann werdet ihr merken, dass da so ziemlich alles angesprochen wird, was ich in den Predigten auch angesprochen habe. Da geht es also zuerst um Weisheit. Ja? Wir brauchen Weisheit und nicht mehr Geld. Und die Weisheit wird verglichen mit den schönsten Schätzen, die wir uns hier auf dieser Welt vorstellen. Und dann kommen aber alle Themen, die uns im alltäglichen Leben betreffen. Und ich möchte jetzt uns ein paar Verse davon vorlesen. Und zwar Sprüche 21 ab Vers 5. Also ihr merkt, ich habe das immer abschnittsweise hier sortiert. Pro Abschnitt ist dann immer ein Kapitel. Und man sieht, dass fast in jedem Kapitel etwas über das Thema Geld drinsteht. Also in Sprüchen, fast in jedem Kapitel geht es irgendwie um Arbeit, um Geld, um Reichtum. Also Kapitel 21, Vers 5. Übrigens, es ist ein bisschen klein, damit es hier auf dieses Blatt passt. Ich habe es heute früh allen nochmal per E-Mail geschickt. Das sind also vier Seiten, die könnt ihr euch dann ausdrucken und zu Hause schön gemütlich lesen. Jetzt nehmt es einfach ein bisschen näher ran. Die Überlegungen des Fleißigen sind nur zum Vorteil. Aber wer allzu sehr eilt, hat nur Schaden davon. Wer sein Ohr verstopft vor dem Schreien des Armen, der wird auch keine Antwort erhalten, wenn er ruft. Wer das Vergnügen liebt, muss Mangel leiden. Wer Wein und Öl liebt, wird nicht reich. Ein wertvoller Schatz und Öl ist in der Wohnung des Weisen, aber ein törichter Mensch vergeudet es. Dem Faulen bringt seine Begierde den Tod. Seine Hände weigern sich zu arbeiten. Voll Gier begehrt er den ganzen Tag, aber der Gerechte gibt und hält nicht zurück. Ein guter Name ist wertvoller als großer Reichtum und Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold. Reiche und Arme begegnen einander, der Herr hat sie alle gemacht. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Der Reiche herrscht über den Armen und wer borgt, ist der Knecht des Gläubigers. Wer freigebig ist, der wird gesegnet, denn er gibt dem Armen von seinem Brot. Der Faule spricht, es ist ein Löwe draußen, ich könnte umkommen auf offener Straße. Übrigens, das mit dem Löwen war damals genauso unwahrscheinlich wie heute. Deshalb, das ist einfach, ja, es könnte ein Löwe draußen sein. Ich bleib mal lieber liegen, ja. Wer einen Armen bedrückt, verhilft ihm zur Bereicherung. Wer einem Reichen gibt, verschafft ihm zur Verarmung. Beraube den Schwachen nicht, weil er schwach ist, und unterdrücke den Elenden nicht im Tor. Sei nicht unter denen, die sich mit Handschlag verpflichten, die sich für Schulden verbürgen. Denn wenn du nicht bezahlen kannst, warum soll man dir dein Bett wegnehmen? Siehst du jemand tüchtig in seinem Geschäft? Bei Königen wird er im Dienst stehen. Er wird nicht bei unbedeutenden Leuten dienen. Soweit. Bitte lest euch die anderen in Ruhe durch. Ich werde wahrscheinlich einige auch in der Predigt heute erwähnen. Lest überhaupt die Sprüche. Und markiert sie mit den Stiften, dann werdet ihr sie wirklich auch anfangen zu verstehen, aufzunehmen, ja? Zu studieren. So, bevor ich jetzt anfange mit den einzelnen Themen, mit den einzelnen Punkten, noch ein paar Vorbemerkungen. Eine junge Jurastudentin, nennt man das Jurastudentin, hat mich darauf hingewiesen, dass ich die ganze Zeit euch was Falsches gesagt habe. Also ich habe immer gesagt, Gott ist der Besitzer, wir sind die Verwalter, das ist falsch. Auch wir können Dinge besitzen, wir werden heute dazu kommen. Richtig ausgedrückt ist es so, Gott ist der Eigentümer und wir sind die Verwalter und in manchen Fällen auch die Besitzer. Also wenn es Gott Dinge gibt, dann sind wir hier die Besitzer, Gott ist der Eigentümer, wir werden heute noch dazu kommen, wo das wichtig ist. Dann werde ich heute verschiedene Punkte behandeln, längst nicht alle, die man noch bereden könnte. Zu jedem einzelnen Punkt könnte ich wiederum eine ganze Predigt halten. Ihr werdet das merken, es wird heute vielleicht ein bisschen länger dauern. Aber es ist nicht jeder Punkt für jeden von euch gleich wichtig. Ich werde darum die einzelnen Themen nur anschneiden können und einen kurzen Einblick geben. Und jeder kann dann selber dort, wo er es für nötig befindet, weiter studieren. Ich empfehle nochmal dieses Buch. Ich werde nicht müde, euch das zu empfehlen. Das ist wirklich sehr gut. Aber auch das ist bestimmt gut. Ihr könnt sie euch heute ausleihen von mir, aber ich immer nur für eine bestimmte Zeit. Ich möchte sie dann möglichst bald zurückhaben. Kauft euch das Buch. Das ist eine Investition, die sich lohnt. Ihr könnt aber auch, wenn ihr Fragen habt, noch zu mir kommen. Ich habe das Buch gelesen und mich intensiv damit beschäftigt. Ich kann euch vielleicht auch daran noch weiterhelfen. Gut, heute soll es, das steht da drüber, um unsere eigenen Bedürfnisse gehen. Bisher ging es meistens darum, dass wir Geld spenden sollen, Geld geben sollen, dass Geld schon gute Chancen hat, Geld Gefahren hat und so weiter. Heute soll es um unsere eigenen Bedürfnisse gehen, aber dazu muss ich auch sagen, auch das Geld weggeben, das Geld spenden, gehört mit zu unseren Bedürfnissen. Das ist gut für uns, ja? Wir sammeln uns einen Schatz im Himmel, ein Bedürfnis, was wir haben. Also wir können das nicht gegenüberstellen, hier geben wir Geld weg und hier geht es um unsere eigenen Bedürfnisse, aber heute geht es eben speziell um unsere täglichen Bedürfnisse. Vielleicht das, was wir in der Bitte zusammenfassen, unser täglich Brot gib uns heute. Aber bevor wir jetzt unser Geld ausgeben für unsere täglichen Bedürfnisse, müssen wir Geld bekommen. Das ist heute unser erster Punkt. Woher nehmen, wenn ich stehle? Nun, wir können Geld tatsächlich stehlen, dann können wir auch an Geld kommen. Wir können Geld erben, wir können Geld gewinnen. Es gibt viele Wege, um an Geld zu kommen. Aber der gottgewollte und normale Weg ist es, Geld durch Arbeit zu verdienen. Nach Gottes Willen ist jeder Mensch ein Arbeiter. Wenn ihr diese Sprüche durchlest, dann wird euch das sehr deutlich werden. Jeder Mensch soll seinen Beitrag für die Gesellschaft und natürlich für die Familie und für die Gemeinde leisten. Es gibt sicherlich Ausnahmen, wenn man krank ist, wenn man gebrechlich ist, aber es ist nicht so, dass man erst mit 18 Jahren anfängt mit Arbeiten und mit 65 Jahren dann schlagartig aufhört. Gott will, dass wir zu jeder Zeit fleißig sind, dass wir, wenn wir können, unseren Beitrag leisten. Und da kommt es nicht in erster Linie auf die Art der Arbeit an. Es kommt auch nicht auf den Lohn, auf die Höhe des Lohnes an. Ja, es gibt viele Arbeiten, die wir tun sollen, die sogar unbezahlt bleiben, die aber sehr nützlich sind. Es gibt einfache Arbeiten, von denen wir vielleicht nicht geträumt haben, als wir 10 Jahre alt waren und Astronaut oder sonst irgendwas werden wollten, aber mit denen wir Geld verdienen können und die uns der Herr eben gibt. Ich lese nochmal ein paar Sprüche. Wer seinen Acker bebaut, wird reichlich Brot haben. Wer aber Nichtigem nachjagt, dem mangelt es an Verstand. Die Seele des Faulen, das war Sprüche 12, Vers 11, jetzt Sprüche 13, Vers 4. Die Seele des Faulen gelüstet nach vielem und hat doch nichts. Die Seele der Fleißigen aber wird reichlich gesättigt. Sprüche 14, Vers 23. Wo man sich alle Mühe gibt, da ist Überfluss. Aber wo man nur Worte macht, da herrscht Mangel. Es gibt noch viel mehr Sprüche. Ich möchte noch 2 Stellen aus dem Neuen Testament lesen. 1. Thessalonicher 4, Vers 11. Paulus schreibt an die Thessalonicher, Wir ermahnen euch aber, dass ihr eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie ihr es, wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Paulus selbst hat so gelebt. Ja, er hätte durchaus sagen können, ich lass mich von den Gemeinden, wo ich diene, durchbringen. Aber er hat überall gearbeitet, handwerklich gearbeitet, um keinen zur Last zu fallen, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Und deshalb schreibt er dann im 2. Thessalonicher Brief nochmal an die Thessalonicher das, etwa das Gleiche im Kapitel 3, Vers 10. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir oder mahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Gottes Wille ist es nicht, dass jeder von uns in seinem Traumjob arbeitet. Gottes Wille ist es, dass jeder arbeitet. Es geht also nicht so sehr darum, was man tut, sondern dass man etwas tut und wie man es tut. Wir sollen gerade als Christen hart und gut arbeiten. Warum? Weil wir nicht nur für unsere weltlichen Arbeitgeber arbeiten, sondern weil wir zuerst für Gott arbeiten. Alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Paulus schreibt an die Epheser: Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht dem Menschen. Das muss unsere Perspektive sein. Was ich mache, mache ich zuerst für Christus. Stell dir vor, euch würde jemand, jemand würde zu dir kommen und sagen, du kannst heute die Küche sauber machen und das Klo putzen für Christus. Das ist doch eigentlich toll. Ich kann meinem Herrn, mein Erlöser, mein Retter diesen Dienst erweisen. So müsst ihr das sehen. Ich kann natürlich auch predigen und irgendwie als Beamter arbeiten oder als Handwerker, sonst was. Das muss aber meine Perspektive sein, für Christus. Und dann werde ich auch arbeiten, die mir vielleicht nicht so gefallen. Zu arbeiten, die ich gerne tue, weil ich sie für Christus tue. Nun, was ist mit Arbeitslosigkeit? Das Problem hatte ich ja das letzte Mal schon angesprochen. Wenn man keine bezahlte Arbeit hat, dann kann man schwerlich seinen Unterhalt verdienen. Und man ist zwangsläufig auf die Hilfe von der Gesellschaft, von der Familie und von der Gemeinde angewiesen. Im Lichte der eben genannten Stellen und noch vieler weiterer sollte man aber dennoch eins bedenken, dass man nicht seine Zeit vertut, sondern dass man sie gebraucht. Ja, wenn mich die Gesellschaft, wenn mich der Staat, die Familie, die Gemeinde unterstützt, kann ich dann nicht auch etwas für sie tun? Kann ich nicht meinen Beitrag leisten? Letztendlich müssen wir diese Perspektive haben. Gott versorgt mich. Ja, sei es, dass er mich durch Hartz IV versorgt. Gott versorgt mich. Gott hilft mir. Wie kann ich jetzt Gott darauf antworten? Wie kann ich Gott folgen? Wie kann ich Gott dienen? Wie kann ich Gott danken? Keine Arbeitsstelle zu haben, ist kein Grund, die Zeit zu vertun. Kein Grund, faul zu sein. Es ist sogar so, wenn Gott einem eine Arbeitsstelle gibt, dann steht man in der Verantwortung, diese Arbeit ordentlich und treu zu tun. Wenn Gott einem keine Arbeitsstelle, keine bezahlte Arbeitsstelle gibt, dann steht man umso mehr in der Verantwortung, Gott danach zu fragen, was man tun soll, wie man seine Zeit nutzen soll, wie man seine Kraft nutzen soll. Ja, einer, der täglich seinen festen Job hat, der geht dahin, der soll das ordentlich machen. Einer, der das nicht hat, und der steht umso mehr in der Verantwortung, seine Zeit vor Gott richtig zu gebrauchen. Sicherlich kann man dazu noch mehr sagen, aber wie gesagt, ich kann heute die Themen nur anschneiden. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Da geht es um die Frage des Besitzes. Und zwar um die Frage des Privaten? Darf ich etwas privat besitzen? Also nicht bloß das, was ich jetzt am Leibe habe, sondern eben sowas wie Grundbesitz. Eigener Herd ist Goldes wert? Fragezeichen. Wenn wir auf Jesus schauen oder auf die Jünger, die nur mit dem Nötigsten durchs Land gereist sind, oder wenn wir die Berichte lesen, wo Jünger alles verließen, um Jesus zu folgen, oder wenn wir auf die erste Gemeinde schauen, wo Menschen ihr Haus und ihr Land verkauften und das Geld der Gemeinde gaben, wo es gebraucht wurde, dürfen wir angesichts dieser Stellen dann privaten Besitz haben? Sei es ein Haus, ein Auto, Land, was auch immer. Die Antwort, die die Bibel gibt, lautet ja. Die Bibel macht im Alten und im Neuen Testament deutlich, dass es privaten Besitz gibt. Deshalb gibt es auch das Gebot, du sollst nicht stehlen. Das wäre sinnlos, wenn es nicht auch irgendjemand etwas als Besitz hätte. Nun, es gibt Christen, die Gott beruft, alles zu verlassen und in seinem Dienst als Missionar in die Welt zu gehen. Aber das war damals und heute die Ausnahme. Und der Normalfall ist, dass Christen dort, wo sie leben, arbeiten, um sich Geld zu verdienen, für die eigene Familie, für die Gemeinde, für die Bedürftigen. Und, jetzt kommt der wunderbare Punkt, wie das zusammengehört, und um die reisenden Missionare zu unterstützen, um ihnen Unterkunft zu geben, um sie zu versorgen, um für sie zu spenden. Ja, es gibt diese zwei Sorten, könnten wir sagen. Das sind die Christen, die Gott beruft, alles zu verlassen und unterwegs zu sein und in ihm zu dienen. Und dann gibt es die Christen, die dazu berufen sind, zu Hause zu sein, fort zu sein und zu arbeiten und dort Geld zu verdienen. Und diese Gruppe versorgt diese Gruppe. Nicht jedem der Jünger, die Jesus nachfolgen wollten, hat Jesus gesagt, ja komm, verlass alles und komm mir nach. Jesus hat dem Gerasener zum Beispiel gesagt, nein, du bleibst hier und gehst zurück in deine Stadt. Aber das hieß nicht, dass er dort nicht für ihm dienen sollte, ihm nachfolgen sollte. Jesus und seine Jünger zogen umher. Maria und Martha nahmen sie in ihr Haus auf und versorgten sie. Paulus und seine Mitarbeiter reisten durch das ganze Römische Reich. Lydia, der Kerkermeister von Philippi, Jason aus Thessalonich, Aquila und Priscilla, Tyrannus aus Ephesus, Gaius in Korinth, Philemon und viele, viele mehr nahmen sie auf. Beherbergten sie, gaben ihnen zu essen, gaben ihnen Geld, beteten für sie, sammelten für sie, schützten sie, beherbergten Hausgemeinden in ihren Häusern und arbeiteten in den Gemeinden. Wenn Gott uns dazu berufen hat, sesshaft zu sein, dann bedeutet das nicht, dass wir nicht genauso mit unserem Geld und Besitz Gott dienen sollen. Genauso wie der alles zurücklässt. Also wir dürfen, ja, wir müssen oftmals Besitz haben. Die Frage ist, wie viel? Denn auch wenn wir Dinge besitzen, so bleibt es dabei, dass Gott der Eigentümer ist. Das ist jetzt der Punkt. Danke, Hanna. Wir sind die Verwalter. Gott ist der Eigentümer. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Eine Frage des Stils. Und zwar des Lebensstils. Reichtum und Besitz zu haben, ist nicht schlecht. Es ist sogar sehr nützlich. Wenn wir in die ersten Gemeinden schauen, dann waren dort sehr viele arme Christen. Viele mussten tatsächlich alles aufgeben, um Christus nachzufolgen. Aber einige wenige waren reich. Sie hatten große Häuser, sogar so große Häuser, dass sie nicht nur ein paar Missionare aufnehmen konnten, sondern dass sie die ganze Gemeinde aufgenommen haben. Oder verschiedene Jüngerinnen Jesu waren so reich, dass sie nicht nur Jesus, sondern Jesus und seine ganzen Jünger versorgen konnten. Von den Reichen wird verlangt, dass sie, oder von den Reichen wird nicht verlangt, dass sie nicht mehr reich sein sollen. In der Bibel steht nicht, oh, du bist reich, jetzt sieh zu, dass du endlich arm wirst. sondern von den Reichen wird verlangt, dass sie großzügiger mit ihrem Reichtum umgehen sollen. Und die ganz wichtige Stelle dazu ist 1. Timotheus Kapitel 6, Abvers 17. Das lese ich uns mal vor. 1. Timotheus 6, Abvers 17. Nochmal die Erinnerung, Bibeln mitbringen zum Gottesdienst ist sehr gut. Ich kann nicht jedes Mal alle Verse raussuchen, die zu einem Thema wichtig sind. Also da schreibt Paulus, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen. Es ist keine Sünde, ein großes Gehalt zu beziehen. Es ist Sünde, einen verschwenderischen, einen großen Lebensstil zu führen. Die Bibel verlangt von uns nicht, dass wir Asketen, Mönche werden sollen. Aber wir dürfen eben auch nicht den Gefahren des Reichtums erliegen. Und wir könnten das in eine Formel zusammenfassen. Einfach leben, großzügig geben. Einfach leben, großzügig geben. Wenn das mein Lebensstil ist, dann heißt es nicht, dass ich auf Urlaub zum Beispiel verzichten muss. Aber ich mache vielleicht einen günstigen Urlaub. Das heißt nicht, dass ich auf ein Auto verzichten muss, aber ich muss vielleicht nicht das allerneueste Auto haben, sondern ich kann vielleicht ein gebrauchtes Auto fahren. Das heißt nicht, dass ich auf Freizeitvergnügungen verzichten muss, aber es hat vielleicht damit zu tun, wie viel ich dafür ausgebe, wie viel ich da investiere an Zeit und Geld. Die Bibel macht uns da keine genauen Vorschriften. Für den einen ist es richtig und Gott gewollt, ein Haus und ein Auto zu besitzen und für den anderen nicht. Und darum ist es vielleicht noch besser, wenn wir einfach leben, beschreiben mit dem Wort strategisch. Wisst ihr, die Bibel, die beschreibt unser Leben mit einem Bild. Oder es ist nicht nur ein Bild, sondern es ist so. Und zwar ist das, dass die Bibel sagt, dass wir in einem Kampf leben, in einem Krieg leben. Leben in der Nachfolge Christi bedeutet immer ein Leben im Kampf. Das ist der sogenannte Glaubenskampf. Paulus schreibt an Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist. Dazu bist du berufen, den Kampf zu kämpfen, das ewige Leben zu ergreifen. Und selber schreibt er in seinem letzten Brief, den er geschrieben hat, also seine letzten Worte, ich habe den guten Kampf gekämpft. Wir haben es heute in der Lesung gehört und darum habe ich das Stück von der geistlichen Waffenrüstung lesen lassen. Wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Wir kämpfen gegen Anfechtung, gegen Versuchung, gegen Verführungen. Und in diesem Kampf ist es wichtig, die geistliche Waffenrüstung zu tragen. Und die können wir nicht ablegen. Da können wir nicht sagen, ja, jetzt setze ich mal eine Woche aus dem Kampf aus. Wir müssen diese geistliche Waffenrüstung tragen. Wir können nicht sagen, ich verzichte jetzt mal eine Woche auf dem Schild des Glaubens oder den Helm des Heils. Aber in diesem Kampf ist es auch wichtig, sich nicht mit unnötigen Dingen zu belasten, zu beschweren. Wir müssen uns auf unsere Rüstung konzentrieren. Und da gibt es Dinge in unserem Leben, die uns im Glaubenskampf da unterstützen. Es gibt aber auch Dinge, die eher kontraproduktiv sind, die uns belasten, die uns beschweren. Und deshalb sage ich, wir müssen strategisch leben. Ja? Einfach, ja, aber wir müssen es richtig verstehen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ja, ich will einfach leben und verzichte jetzt auf moderne, teure, nicht lebensnotwendige Dinge wie ein Computer oder ein Auto. Ja, zum Beispiel wie die Amish. Aber wenn ich einen strategischen Lebensstil habe, dann kann ich erkennen, ja, ein Computer, der kann mir als gutes Werkzeug dienen, mit dem kann ich effektiv arbeiten, mit dem kann ich Geld verdienen, mit dem kann ich Zeit sparen. Mit meinem Computer kann ich nach dem Reich Gottes streben. Und genauso ist es mit dem Auto oder mit dem Haus. Wir müssen strategisch leben. Und da hilft es, wenn wir uns folgende Frage stellen, bevor wir uns Dinge anschaffen, bevor wir Ausgaben tätigen. Ist dieses Ding wirklich nötig? Hilft es mir in meinem Glaubenskampf oder beschwert es mich in meinem Glaubenskampf? Lähmt es mich? Belastet es mich? Ja, für den einen ist es gut, ein Auto zu haben, für den anderen eben nicht. Für den anderen ist es gut, ein Haus zu haben, für den anderen nicht. Stelle dir diese Frage. Nun, wenn ich jetzt diesen Lebensstil führen möchte, einfach leben und großzügig geben, dann kann es passieren, dass ich in ein Extrem verfalle, dass ich dann auf der anderen Seite vom Pferd runterfalle, dass ich es dann irgendwie als Sünde betrachte, irgendwelchen Besitz zu haben oder sich an irgendwelchen Vergnügungen zu erfreuen. Ja, man beginnt dann so ein schlechtes Gewissen zu haben. Ach, können wir uns das jetzt genehmigen? Können wir uns das jetzt kaufen? Kann ich das jetzt machen? Oder vielleicht sogar schauen wir auf andere und verurteilen sie dafür, wie sie leben, wofür sie ihr Geld ausgeben. Und das ist auch nicht richtig. Das ist nicht nur nicht richtig, sondern das ist sogar sündig. Paulus schrieb an diese Menschen, die aus frommen Gründen jegliches Vergnügen verbieten wollten, etwas extrem Hartes. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Leute, die so reden, das sind Heuchler, sagt Paulus. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Und mitten in dem Befehl an die Reichen, den ich erst schon vorgelesen habe, wo den Reichen sagt, seid großzügig, da sagt Paulus auch, dass sie ihre Hoffnung auf Gott setzen sollen, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Gott bietet uns, dass wir das, was er uns gibt, genießen sollen. Wir sollen großzügig sein, Gott ist aber auch großzügig zu uns. Also wir leben in einem Kampf. Aber auch im Kampf ist es wichtig, um in diesem Bild zu bleiben, Gefechtspausen zu haben. Randy Alcorn aus dem Buch, der formuliert es ganz gut, Soldaten brauchen Ruhe und Erholung. Darum ist es überhaupt nicht verkehrt, Geld für bescheidene Vergnügungen auszugeben, die uns erneuern und beleben. Besonders angesichts der Tatsache, dass die Schlacht ein Leben lang dauern wird. Sportgeräte, was auch immer dazu gehört. Ja, es ist vielleicht nicht lebensnotwendig. Aber es trägt doch zu meiner körperlichen und geistlichen Fitness bei. Wenn ich am Sonntagvormittag wirklich gut mitkommen will in der Predigt, es verstehen will, wenn ich Bücher lesen will, wenn ich geistig wachsen will, dann ist es wichtig, dass mein Gehirn durchblutet ist. Und es ist wichtig, dass ich Sport treibe. Es ist ganz einfach. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Sportler viel besser reagieren, viel schneller aufnehmen können, viel schneller verstehen können, als Leute, die keinen Sport tun. Urlaub. Ja, es ist nicht lebensnotwendig. Er ist auch oftmals kostenintensiv. So nach dem Motto, naja, es ist ja Urlaub. Machen wir es halt. Aber er bringt ja auch Erneuerung. Er bringt wertvolle Gelegenheiten, die Beziehungen in der Familie zu pflegen, zu bauen. Wir brauchen immer wieder Erholung und Erneuerung, um in den Kampf des Alltags voller Elan zurückzukehren. Aber auch bei diesen besonderen Aktivitäten komme ich nicht darum zu fragen, ob diese Ausgaben, diese Anschaffungen Gottes Wille nach Gottes Willen sind. Ob sie meiner Familie, ob sie meiner Gemeinde, ob sie mir als Nachfolger Christi nützen oder ob sie mich eher daran hindern. Auch da kann ich nicht sagen, okay, und jetzt beginnt mein Bereich Vergnügung, Freizeit, da kann ich machen, was ich will, sondern auch da muss ich Gott nach seinem Willen fragen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist, wenn unser Geld nicht reicht? Was machen wir dann? Gerade wenn es um Vergnügungen, um Urlaub und so weiter geht, dann kommen wir ja schnell an unsere Grenzen und merken, mein Geld reicht nicht. Punkt 4, hast du mal eine Mark. Es geht um Geld leihen, Schulden. Nun, die Bibel ist da ziemlich eindeutig. Sie warnt uns davor, Geld zu leihen. Paulus schreibt an die Römer sogar, seid niemandem etwas schuldig. Aber es ist nicht grundsätzlich verboten. Es ist keine Sünde, jedenfalls nicht immer Sünde, Schulden zu machen. Wir werden ja auch aufgefordert, auf der anderen Seite gerne zu leihen. Ja, in der Bergpredigt, leiht denen, die etwas brauchen. Also es gibt Notsituationen, in denen man Schulden machen muss. Aber im Normalfall drückt man mit Schulden aus, dass man mit der Versorgung Gottes unzufrieden ist. Wenn ich nicht genug Geld habe, um eine Sache zu bezahlen, möchte Gott dann vielleicht, dass ich diese Sache nicht habe? Oder noch nicht habe? Wenn ich Schulden mache, vertraue ich einerseits nicht, dass Gott mich jetzt so versorgt, wie es gut und ausreichend für mich ist. Andererseits maße ich mir an, Gott die Bedingungen seiner zukünftigen Versorgung vorzuschreiben. Ja, ich versuche Gott zu zwingen, nicht nur für meine aktuellen Bedürfnisse, sondern für meine Wünsche zu sorgen. Und ich selber verpfände meine zukünftige Zeit, meine zukünftige Kraft, mein zukünftiges Geld für Dinge, die ich mir jetzt besorge, wo ich gar nicht weiß, was in der Zukunft auf mich zukommt. Ja, das ist dann diese Anmaßung an Gott. Na, du musst dann schon für mich wieder sorgen. Gott sagt uns Folgendes, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Also ich habe jetzt ganz große Projekte, ich werde jetzt groß investieren und werde dann am Ende mit sehr, sehr viel Geld wieder nach Hause kommen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Also die Bibel warnt uns vor Schulden. Aber sie sind nicht grundsätzlich verboten. Es gibt Ausnahmen. Und eine Ausnahme kann zum Beispiel der Kauf oder der Bau eines Hauses sein. Ja, den Kredit, den man aufnimmt, der wird in diesem Fall durch den Gegenwert des Hauses gedeckt. Und es kann, ja, oftmals vielleicht sinnvoller sein, ein Haus zu kaufen, als Miete zu zahlen. Die Mieten steigen von Jahr zu Jahr, aber die Zahlungen eines ordentlichen Kredits, die bleiben konstant. Dennoch sollte man auch hier bedenken, dass ein Haus, welches durch einen Kredit finanziert wird, am Ende meistens doppelt so teuer ist. Ja, wenn ich ein Haus für 200.000 kaufen will und das auf Kredit mache, dann muss ich am Ende wahrscheinlich 400.000 zahlen. Das Haus hat nur 200.000 gekostet, der Rest ist Zinsen, aber trotzdem hat mich das Haus so viel gekostet. Außerdem muss ich jetzt einfach mal bei diesem Beispiel daran denken, dass dieser Besitz mich wieder verpflichtet. Er wird weitere Kosten auf mich zubringen. Wenn ich ein Haus habe, heißt das nicht, dass ich keine Kosten mehr habe. Die unter euch ein Haus haben oder an Häusern gebaut haben, wissen, dass das so ist. Nun, trotzdem, Häuser sind gut. Häuser sind biblisch. Aber man muss wissen, worauf man sich einlässt. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, was damit zu tun hat. Wenn wir Schulden vermeiden wollen, dann gibt es zwei Lösungen. Entweder wir geben das Geld nicht aus, also wir kaufen die Sache nicht, wir verzichten, oder wir sparen. Und beim Sparen ist es so, dass die Bibel uns das dringlichst empfiehlt. Also Schuldner waren sie, sparen sagt sie, ja, das ist gut. Punkt 5, wer den Pfennig nicht ehrt. Sparen ist weise und das bedeutet, vorausschauend mit Geld umzugehen. Hier kommen wir wieder zu unseren Sprüchen. Sprüche 21, Vers 20. Ein wertvoller Schatz und Öl ist in der Wohnung des Weisen, aber ein törichter Mensch vergeudet es. Also ein Weiser, der hat, der sammelt sich etwas an. Und selbst die Ameise weiß, für sich vorzusorgen. Gott nimmt ein mini kleines Insekt, um uns zu zeigen, wie wir mit unseren Gütern umgehen sollen. Sprüche 6, Vers 6. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der Erntezeit ihre Speise. Sparen kann man auf vielfältigste Weise für die verschiedensten Dinge. Ich kann mein Geld unter dem Kopfkissen immer stecken, ich kann mein Geld zum Konto bringen, an der Bank, in der Bank anlegen. Ich kann Aktien kaufen, ich kann alles Mögliche mit meinem Geld machen. Bei Aktien übrigens sollte man schauen, in welche Aktien man investiert. Nicht alle Aktien, in die man als Christ investiert, sind unbedingt Sachen, die man als Christ unterstützen will, die man mitfinanzieren will. Also es ist ein schwieriges Thema. Da muss man sich auch ein bisschen mehr damit beschäftigen, wenn man das machen will oder wenn man das macht. Aber man kann auf verschiedenste Weise Geld sparen und man kann es dann auch für verschiedenste Weise ansparen, zum Beispiel für besondere Anschaffen, die man vorhat oder für den Urlaub oder man will sich einfach ein Polster für Notfälle haben, man kann für ein Auto sparen, für ein Haus, man kann für die Hochzeit sparen, für den Hausstand sparen. Aber auch solche Sachen wie Altersvorsorge oder Versicherungen gehören dazu. Also das ganze Gebiet Vorsorge fürs Alter. Sparen ist gut, Vorsorgen ist gut, aber Sparen ist nicht gleich Sparen. Das müssen wir jetzt bedenken. Man kann weise sparen, so wie es die Bibel uns hier empfiehlt. Man kann aber auch unweise sparen. Und unweise sparen nennt man Horten. Und dazu jetzt einige Hinweise. Zuerst müssen wir wieder die richtigen Prioritäten setzen. Vor dem Sparen kommt das Spenden. Ja, darum habe ich vor dieser Predigt, wo es über das Sparen geht, drei Predigten eigentlich über das Spenden, über das Geben gehalten. Und so etwa müssen wir das wahrscheinlich sehen. Ja? Wenn wir unsere Erstlinge, wenn wir unsere Zehnten oder was auch immer wir Gott gegeben haben, und wenn wir dann unsere nötigen täglichen Bedürfnisse gestillt haben, dann können wir beginnen zu sparen. Wenn da noch was da ist, ja, dann bitte spart. Aber Sparen darf uns nicht dazu verführen, auf das Ersparte zu vertrauen, uns daran zu hängen. Ja, wir sollen sparen, aber wir dürfen nicht beginnen, unser Geld zu horten. Geld horten bedeutet, unsere materielle Grundlage so absichern zu wollen, dass Gott unnötig wird. Jetzt hier im Alltag, ja, brauche ich Gott, aber später bin ich dann mal versorgt. Sparen ist gut, aber wenn wir denken, dass wir unsere Zukunft absichern können, dann machen wir Geld wieder zu unserem Gott. Und dann werden wir beginnen, immer mehr Geld zu horten, weil wir nämlich uns beginnen zu sorgen. Ja, wird es reichen? Kommt vielleicht der Crash? Was kann alles noch passieren? Ist mein Polster groß genug? Vielleicht noch ein paar mehr bessere Aktien, noch eine Versicherung abschließen? Vielleicht doch noch ein Stück Land dazu kaufen. Sehr gut. Nein. Weise sparen, ja. Gierig horten, nein. Aber, wo ist die Grenze? Wenn wir durch Sparen und Versicherung unsere Rente, unser Alter absichern wollen, sind wir dann nicht allzu schnell mit den reichen Narren zu vergleichen. Denn das hat er ja, nichts anderes hat er ja gemacht. Er hat seine Scheunen abgerissen und größere gebaut, um viel sparen zu können, damit es fürs Alter reicht. Seele, Du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss und trink, sei guten Mutes. Du hast ausgesorgt, du hast vorgesorgt. Also wo liegt der Unterschied zwischen Sparen und Horten? Wo finden wir die richtige Stellung, den Ausgleich in der Spannung zwischen den Aufforderungen im Buch der Sprüche, dass wir sparen sollen, und dem Gleichnis des reichen Narrens? Wie können wir beide Seiten ernst nehmen? Sparen ist ein Mittel, gegenüber Gott nicht anmaßend zu sein. Horten ist ein Mittel, um Gott zu ersetzen. Horten ist das selbstbezogene Streben nach Unabhängigkeit von anderen Menschen, aber natürlich letztlich von Gott. Wenn ich spare, gehe ich vorausschauend mit meinem Geld um, anstatt es zu verschleudern oder vielleicht sogar noch unnötige Schulden zu machen, und dadurch von anderen Menschen und wiederum letztlich von Gott anmaßend zu fordern, dass sie für meine Bedürfnisse aufkommen. Ein gutes Beispiel für die jüngeren Leute oder die, die immer noch keine Fahrerlaubnis haben, noch machen wollen, aber jetzt erstmal als Beispiel für die jüngeren Leute, ist die Fahrerlaubnis. Irgendwann will man die Fahrerlaubnis machen und die kostet richtig viel Geld. Ist es dann normal, dass man sich sagt, so, jetzt bin ich so alt, jetzt bin ich 17, jetzt bin ich 18, jetzt ist es eigentlich an der Zeit, Fahrerlaubnis zu machen und ja, liebe Eltern, jetzt bitte schön, gebt mir das Geld. Werden die Eltern sagen, ja Moment mal, du hast doch seit Jahren Taschengeld gekriegt und Oma hat dir immer wieder 50er zugesteckt und du warst auch im Ferien schon mal arbeiten, wo ist denn das ganze Geld? Ja, wir wollen uns anschaffen machen und sagen, Gott, jetzt gib mir das bitte. Und Gott sagt, ja, ich habe dir doch die ganzen Jahre was gegeben. Ich habe doch schon lange für dich vorgesorgt. Also, es ist anmaßend gegenüber Gott, anmaßend gegenüber anderen Menschen, wenn wir nicht vorsorgen, wenn wir unweise mit unserem Geld umgehen, wenn wir unser Geld verschleudern. Wenn ich weise spare, dann lege ich etwas für zukünftige Bedürfnisse zurück. Aber, das ist der Punkt, ich bleibe offen für Gottes Führung. Ich hänge nicht an dem Ersparten, sondern ich bleibe bereit, das, was ich eventuell für zukünftige Bedürfnisse erspart habe, für tatsächliche, für gegenwärtige, für viel dringende Bedürfnisse zu geben. Wenn ich horte, dann bin ich nicht bereit, mich von meinem Polster zu trennen. Also der Unterschied zwischen Sparen und Horten liegt nicht nur in der Menge, sondern in der Einstellung. Ja, es geht nicht nur darum, ob ich jetzt 30.000 Euro gespart habe für meine Fahrerlaubnis oder nur 3.000. 30.000, das wäre Horten. Ja. Sondern es geht auch die Einstellung. Bin ich bereit, kurz bevor ich 17 bin und die Fahrerlaubnis beginnen möchte, wenn Gott es von mir fordert, meine 3.000 Euro oder vielleicht die Hälfte davon wegzugeben, für dringende Bedürfnisse, für Menschen, die es dringender brauchen. Bin ich bereit, weiter darauf zu vertrauen, dass Gott mich versorgt und zu der Zeit, wo ich meine Fahrerlaubnis machen will, meine Fahrerlaubnis machen kann? Also es ist unsere Einstellung. Aber es ist nicht nur die Einstellung. Die Menge ist auch ein wichtiges Kriterium. Ja, ich kann mich nicht gegen alle Eventualitäten absichern, durch mein Sparbuch, durch meine Versicherung. Im Zweifelsfall ist es darum besser, zu spenden, als zu sparen. Und dann wird natürlich einem sofort gesagt, der Mensch, das ist doch töricht, es ist doch total töricht, nicht oder kaum für das Alter vorzusorgen und stattdessen das meiste wegzugeben. Es ist doch immer die Not in der Welt. Du musst doch auch mal an dein Alter denken. Nun ist es töricht, nach dem Reich Gottes zu streben. Jesus sagt uns, strebt zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Wir sollen sparen, wir sollen vorausschauend mit unserem Geld umgehen. Aber wir dürfen nicht beginnen, darauf zu vertrauen, uns daran zu hängen, sondern wir müssen jederzeit bereit sein, es weiterzugeben. Auch wenn es meine Altersvorsorge ist. Wenn Gott das will, dann muss ich bereit dazu sein. Auch mein Erspartes gehört Gott und nicht mir. Wenn Gott von dir heute fordert, deine Reserven zu teilen oder vielleicht deine ganzen Reserven wegzugeben, dann kannst du Gott nicht sagen, das kann ich nicht tun, weil wovon soll ich dann im Alter leben? Wisst ihr, egal wie viel ihr erspart, ihr werdet immer nur von Gott leben. Und damit komme ich zum Schluss und zu der Frage, was ist dein einziger Trost? Und mit dieser Frage möchte ich die ganze Predigtreihe beenden. Nach all diesen Predigten hoffe ich, dass wir deutlich die Gefahren des Reichtums sehen. Dass wir auch die guten Möglichkeiten, die Chancen sehen, die wir damit haben. Dass wir unsere Verantwortung spüren. Und ich hoffe, dass wir umso mehr und umso tiefer begreifen, was Christus für uns getan hat. Wie er alles für uns gegeben hat. Er wurde arm für uns, damit wir reich werden. Er hat unsere Schuld vor Gott bezahlt. Und jetzt ruft er uns in die Nachfolge. Und er gibt uns jetzt die Möglichkeit, dass wir unser Geld im Himmel anlegen können. Dass wir uns Schätze im Himmel sammeln können. Dass wir diese vergänglichen Güter umwandeln können in unvergängliche Güter. Und ich hoffe auch, dass wir viel deutlicher sehen, wo und wie oft wir versagt haben in unserer Aufgabe als Verwalter. In unserer Aufgabe und unserem Stand als Jünger Jesu, als Zeuge Jesu, als Mitarbeiter Jesu, als Mitverteiler Jesu. Und ich hoffe, wir sehen auch, dass wir auch in Zukunft oft versagen werden. Das ist jetzt vielleicht nicht das schönste Abschlusswort dieser Predigtreihe, aber das ist die Wahrheit. Gerade wenn es um Geld und Besitz geht, haben wir oft versagt und wir werden oft versagen. Wir werden immer wieder versagen. Wir leben in einer materialistischen Welt und das ist ein Dauerangriff auf uns und wir werden immer wieder da ins Fallen, ins Stolpern kommen. Ich hoffe natürlich sehr, dass wir bewusster mit Geld umgehen. Dass wir die Wichtigkeit dieses Themas erkannt haben. Dass wir die enge Verbindung zwischen Glauben und unserem Geld erkannt haben. Ja, das sind nicht zwei getrennte Bereiche, das gehört zusammen. Und dass jeder von euch jetzt beginnt, einen Schatz im Himmel, ganz bewusst einen Schatz im Himmel zu sammeln. Aber bilden wir uns jetzt nicht ein, dass wir mit dem Thema durch sind. Dass wir ab sofort die richtige Einstellung und den rechten Umgang mit Geld haben. Ich denke, wir haben gerade heute gemerkt, wie schwierig das ist, dass es oftmals eine Gratwanderung ist, zum Beispiel zwischen Spenden und Sparen. Was gebe ich weg? Was soll ich weggeben? Wie soll ich aber auch für mich vorsorgen? Wie soll ich Gott nicht anmaßen, Gott gegenüber nicht anmaßen sein, aber doch Gott das geben, was er von mir will? Nun, am Ende bleibt zu sagen, wir bleiben abhängig von Christus. Wir bleiben abhängig von Christus. Nicht nur, dass er unsere Bedürfnisse stillt, dass er uns Weisheit gibt, dass er uns verändert, dass er uns zurüstet, dass er uns seinen Willen kundtut, sondern vor allem darin, dass er unsere Schuld vergibt. Dass er unsere Untreue vergibt, unsere Verschwendung, unsere Selbstsucht. Liebe Geschwister, das ist unser einziger Trost. Dass wir in allem von Christus abhängig sind. Ja, wir haben Verantwortung. Und ja, wir haben Schuld. Aber wir haben Christus. Wir gehören Christus. Er hat uns von der Sünde und vom Teufel erkauft. Er hat uns zu seinen Jüngern, seinen Knechten, seinen Freunden, seinen Miterben gemacht. und er versorgt uns und er hilft uns, unsere Verantwortung zu tragen und in ihr zu wachsen. Und er vergibt uns immer wieder unsere Schuld. Paulus, wieder in seinem letzten Brief, schreibt, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. In seinem letzten Brief, seine letzten Worte, der große Paulus, wenn wir untreu sind, ja, wir sind untreu, so bleibt er treu. Und Christus sagt es uns so deutlich und schön im Bild des Weinstocks. Johannes 15, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir hängen an Christus. Wir leben aus ihm, aus seiner Vergebung, aus seiner Kraft, aus seiner Gnade. Das ist unser Trost, wenn wir versagen. Und das ist unsere Ermutigung, wieder aufzustehen und ihm treu zu folgen. Das ist unsere Ermutigung, alles für den zu geben, der alles für uns gegeben hat. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.